Ralf, persönliche Frage. Hast du eigentlich, du redest heute über Krisen. Gibt es eigentlich so in deinem Leben auch so ein paar Punkte, wo du sagst, da habe ich eine Krise erlebt? Oder sagst du als Regionalbischof, keine Krise, gar nichts?
Meine größte Lebenskrise, die beschäftigt mich bis heute, ist, dass ich im Jahr 1970 sechs Wochen im Olgäle, im Olga-Hospital lag, weil ich den Verdacht, und der hat sich auch bestätigt, auf Tumor, allerdings gutartigen Tumor im rechten Arm hatte. Und ich hatte damals beinahe, hätte ich meinen rechten Arm verloren. Das war ganz, ganz, ganz knapp. Und das beschäftigt mich tatsächlich bis heute. Immer wenn ich in ein Krankenhaus gehe, dann bekomme ich all das, was die Leute haben, die in dem Krankenhaus sind. Also wenn ich jemanden besuche mit Schlaganfall, dann habe ich den Eindruck, ich kriege einen Schlaganfall. Wenn ich, ja, ich kämpfe mich da durch und habe gedacht, das musst du einfach vervollkommnen, und habe eine Frau geheiratet, die war auch Klinikseelsorgerin, und die macht es wunderbar, die erledigt quasi diesen Teil und hat an der Stelle unglaublich viel Gutes auch für mich getan. Eine weitere Krise, damit möchte ich auch gleich starten in unser Thema, ist, ich bin Jahrgang 64, manche sind, glaube ich, auch in diesem Babyboomer-Bereich unterwegs. Das ist der Moment spätestens, wo du die Generation vor dir, deine Eltern, endgültig verlierst. Meine Mutter ist jetzt gerade in Reha, sie hat eine Herz-OP, dann eine Rücken-OP, und ich habe dann den Eindruck, sich um sie zu sorgen, das alles zu regeln, zu besuchen und all das, ja, das ist sowas wie eine Krise, also da bist du auf einmal völlig anders gefordert. Das stimmt ja aber eigentlich überhaupt nicht, sondern die Krise macht die Generation vor dir durch. Das kannst du gar nicht erfassen, was. Und das ist einer meiner ersten Gedanken. Manche unserer Krisen sind ja so, dass sie uns zwar vor unglaubliche Herausforderungen stellen, aber wir sie immer wieder auch einordnen sollten. Welche Krisen bewältigen wir denn tatsächlich? Es sind oft auch die Krisen derer mit um uns herum. Und diese Krisen, die werden sich noch steigern. Ich krieg die Krise heißt überhaupt nicht, dass wir solche Krisen jetzt quasi so im Nebenher erledigen, sondern wir werden eine Krise nach der anderen bekommen. Fangen wir aber von der anderen Seite her an. Es gibt ja so Krisen, die empfinde ich als Krise. Ob sie nun wirklich eine sind, ist ja die Frage. Also wenn Nutella im Haus ausgeht, das kann einen schon an die Rand aller Möglichkeiten bringen, die du so für dich persönlich nervlich und technisch hast. Und erst recht, wenn du drei Kinder in einem bestimmten Alter hast, dann geht's wirklich ganz, ganz, ganz steil. Das nächste ist, wenn der Bus nicht rechtzeitig kommt. Ja? Also wie lang können in dieser Welt 12 Minuten sein? Das ist unfassbar. Während, wenn du morgens 5.45 Uhr klingelt der Wecker, wie kurz können in aller Welt da 12 Minuten sein? Da kriegst du die Krise zum einen Mal, weil es so lang ist, und zum anderen Mal, weil es so kurz ist. Krisen sind also komplett relativ. Sie sind immer wieder von einer ganz anderen, unerwarteten Seite bei uns dran, und dann krieg ich die Krise. Klar, manche Krisen sind unterm Radar. 1973 hat der Club of Rome, eine wirklich angesehene Menge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, gesagt, übrigens, unsere Ressourcen insgesamt sind endlich, und das Thema, dass wir wachsen, löst die Probleme dieser Welt auf Dauer nicht. 1973. Jetzt gibt es so ein paar wirklich Altvordere wie mich, die haben dann 1974 erlebt. Also 1974, das ist so letztes Jahrhundert, ja, das ist so. Ne? Und da gab es dann Sonntage, in denen Menschen nicht Auto fahren konnten. Sogenannte Ölkrise. Wir sind dann über die Autobahnen spazieren gegangen, ja. 1974. Und jetzt fragen wir wieder, wie sieht die Zukunft von Mobilität aus? Ja? 50 Jahre später, 50 Jahre später. Okay, die Stapelkrisen, die kamen tatsächlich auch für mich so wirklich etwas in anderen Zeiten. 2001, da fielen die Türme in New York. Ich weiß noch genau. Wer von euch weiß noch? Na, jetzt seid ihr schon wieder raus. Du weißt auch noch, ja? Wo war ich in diesem Moment? Also ich war im Seniorennachmittag der Evangelischen Kirchengemeinde Rielingshausen. Und dann hat die Frau Kolb mir gesagt, Herr Albrecht, ich glaube, wenn Sie heimgehen, Sie sollten erst mal den Fernseher einschalten. Also es war die Zeit, als wir noch nicht alle online waren. Sie sollten den, obwohl ich war ja online, ja, bitte. Ja. Sie sollten den Fernseher einschalten, denn da ist was passiert. Und dann hat sich diese Welt verändert. Die Finanzkrise 2008 hat mir gezeigt, die Renten und das Geld ist nicht sicher. Auch wenn Norbert Blüm, vielleicht erinnert sich manche noch, mit Angela Merkel hinstand und sagt, die Renten sind sicher. Das waren sie nicht in diesem Moment. Und dann kommen die nächsten Dinge wirklich wie die Karten auf den Tisch. Stapelkrisen nenne ich das. Covid, Energie, Ukraine, Hamas-Terror, Bündnisfalldiskussionen, Ampel aus, Neuwahlen, Mobilitätskrise und, und. Stapelkrisen sind folgendes. Habt ihr irgendwo einen Stapel in der Küche oder sonst oder auf dem Schreibtisch? Der wird nie leer. Du hast immer den Eindruck, jetzt arbeite ich den mal ab, aber irgendwie ganz geheimnisvoll mischt sich da wieder was rein und du kommst nie zu dem Punkt, dass man sagt, so, jetzt ist der Stapel durch. Denn es gibt ja noch ein paar andere Krisen und dann sind wir mit den Krisen aber wirklich zu Ende. Die sinkenden Geburtenraten, die galoppierende Digitalisierung. Eines meiner absoluten Spezialgebiete ist, wohin geht's mit künstlicher Intelligenz. Dann diese Scherenkrisen, es geht so auseinander. Vielleicht haben das manche letzte Woche gehört, wir haben einen Rekord gerissen. Ja, der DAX ist über 20.000 gekommen. Das ist der absolute Rekord aller Zeiten. Und wenn ich dann zusammengezählt habe, was die Automobilitätsindustrie in der Zeit an diese Stellen bauen wir abverkündigt hat, bin ich auch über 20.000 gekommen. Das ist eine Scherenkrise. Da geht was auseinander. Und was mache ich dann? Ich bedenke mit euch zusammen heute gerade nicht in einer Predigt 27 Minuten lang, welche Krisen haben wir, um dann zum Schluss zu sagen, übrigens in einem Wort, Jesus geht mit durch die Krise durch. Amen. Sondern ich bedenke mit euch, was im Advent alles und wie mit Krisen umgegangen sind. Da steht zum Beispiel in einem großen Adventswort im Matthäusevangelium, 24. Kapitel, die Krisenzeichen sind folgende. Es gibt Menschen, die bringen Weltrettansprüche auf. Ich weiß, wie es geht, ich habe keine Fragen mehr, ich habe das System, die Bubble, die Lösung, auf alles eine Antwort. All die habe ich übrigens auf Facebook nicht entfreundet, weil ich versuche immer wieder, mich auch in deren Gedanken reinzudenken und zu überlegen, wie in aller Welt kommen die darauf, zu sagen, ich weiß ganz genau, wer wo zu was schuld ist und wie wir aus dem Ding rauskommen. Welt rettet Ansprüche. Krieg, Hunger, Katastrophen und dann kommt eins, nämlich, dass über andere schlecht geredet wird vor anderen. Nicht mit ihnen direkt, sondern über andere. Wir nennen das Denunziation. Das muss man einfach mal beim Wort nennen. Ja? Wenn du vor anderen, über andere, mit jemand anders schlecht redest, dann denunzierst du sie. Du machst sie vor anderen runter. Und letztlich, das wisst ihr wahrscheinlich aus der Psychologie, du machst dich selber runter. Du denkst ja, ich spreche über andere schlecht, aber es ist immer eine Projektionsfläche. In Matthäus 24 heißt dann am Ende, das ist das Zeichen, die Liebe wird in vielen erkalten. Sie wird also cool. Eines der weit verbreitetsten Phänomene durch diese Krisen hindurch ist bei uns nicht Burnout, das ist auch zwischen 3-5, vielleicht auch 10%, sondern das ist das sogenannte Cool Out. Cool Out. Der äußert sich so. Ich habe noch 3 Jahre bis zum Ruhestand, das ziehe ich vollends durch. Komme, was wolle, ich bleibe bei meinem. Der, der kann mir gar nichts. Oder den Tag überstehe ich auch noch, das Wochenende naht. Und. Das ist der Cool-Out. Wir funktionieren, aber wir sind nicht mehr fähig, das Leben in seinen ganzen Höhen und Tiefen tatsächlich in uns zu erleben, weil wir uns abschotten vor den Tiefen. Und damit können wir auch nicht mehr das, was in diesem Leben, auch mitten im Advent, an Großartigem steckt, tatsächlich mit reinnehmen. Und dann? Und dann komme ich so durch die Krise, dass ich die Kurve kriege. Das ist mein zweites. Ich krieg die Kurve. Es gibt zwei Lösungen an der Stelle, die noch gar nicht unbedingt im Advent unglaublich viel mit unserem Glauben zu tun haben, sondern die Leute zur Verfügung gestellt haben, die diese Krisen analysiert haben, schlicht und einfach. Ein Psychologieprofessor aus Göppingen hat mit mir gesprochen zum Thema, wenn Menschen Long-Covid haben, und wir sind dabei miteinander zu dem Eindruck gekommen, vielleicht haben wir als Gesellschaft und Kirche alle insgesamt Long-Covid. Wir sind erschöpft, wir sind müde, wir sind gereizt, wir können uns nicht bewegen und. Und er sagte, drei Dinge, Herr Albrecht, müssen Sie tun in dem Moment. Das erste ist, so kriegst du die Kurve, ernähre dich gesund. Ernähre dich gesund. Wenn du den Eindruck hast, am Anfang eines Tages, ich habe wirklich keine Zeit für nichts, dann nimm dir trotzdem einen Moment Zeit, um zu sagen, gibt es ein Lebenswort von Gott für diesen Tag? Und kann ich in einem Satz, in zwei Sätzen im Gebet etwas von dem empfangen, was mich diesen Tag inspiriert? Denn Gebet ist ja viel weniger, Gott weiß es eh schon, was wir alles an Wunschlisten an ihn schicken. Sondern ist der Moment, wo ich einen Augenblick in der Gegenwart Gottes innehalte und sage, was könnte mir für diesen Tag helfen? Und wenn es nur das ist, dass ich auch mal meinen ganzen Frust ausschütte, heute ist die Arbeit und ich brauche unbedingt, oder? Ernähre dich gesund. Das Zweite, das möchte ich vor allem meiner Kirche und meinen Kirchengemeinden wünschen, ist Bewegung. Also ganz, ganz viele sagen, in diesen Zeiten, in denen sich so viel verändert, soll wenigstens die Kirche noch so sein, dass sie so ein Stück ist wie immer, wie früher, wie. Und das ist ganz, ganz typisch Long-Covid. Ja? Ich kann mich jetzt nicht bewegen, das würde mich überfordern, ich schaffe das nicht. Genau der umgekehrte Fall ist, und deswegen bin ich so froh, dass wir am 4. Mai 24 in Reutlingen einen Innovationstag der Landeskirche hatten, wo Menschen, die Lust hatten, hingegangen sind und gesagt haben, da könnten wir uns verändern, hier haben wir noch eine Idee, das ist. Und manchmal kann eine Bewegung auch wirklich lange, lange, lange dauern. Hier haben wir den Crossline seit 1997. Und die Bewegung ist ja die, dass sich dieser Gottesdienst immer und immer und immer wieder auch ein Stück neu erfindet, ja? Denn sonst wären alle die, die damals angefangen haben, längst rausgewachsen. Und das immer wieder aufzunehmen, zu sagen, was ist jetzt dran? Ich meine, seit einem Jahr Bring and Share Buffet, ja? Oder was auch immer. Immer wieder zu überlegen, was geht jetzt, wenn anderes nicht geht. Bewegung, Bewegung. Und ein letztes ist noch, das fand ich am überraschendsten, was uns hilft bei Long-Covid, ist, dass wir uns verhalten, wie sich der normale Mensch in so einem Moment nicht verhält. Hä? Okay, ich wollte ein Beispiel. Dann sagt er, jetzt machen Sie mal Folgendes, Herr Albrecht. Sie sind doch bestimmt ein vielbeschäftigter Mensch. Am Montagmorgen werden Sie Ihre Sekretärin treffen und der Tag wird ziemlich durchgetaktet sein. Fangen Sie mit Folgendem an. Fragen Sie sie zuerst einmal, wie das vergangene Wochenende war. Sprechen Sie nicht durch das und jenes und hier und da müssen wir, sondern sagen Sie, ach Mensch, wie war denn das Wochenende? Da sage ich, da haben Sie aber jetzt wirklich einen schlechten Zeitpunkt erwischt, denn der kommende Montag ist so, dass ich meine Termine halten muss. Dann sagt er, Sie werden die Termine am Anfang nicht halten, aber schauen Sie mal dann auf den Tag. Okay, Realexperiment unter Laborbedingungen. Herr Albrecht geht rein, hat den ganzen Kopf voll und sagt, und wie war es am Wochenende? Und meine Sekretärin fängt zu Recht an, ja? Und wir haben eine halbe Stunde gequatscht und ich bin zum ersten Termin minimum eine Viertelstunde zu spät gekommen. aber ihr glaubt ja nicht, wie inspiriert ich war von dem, was wir am Anfang miteinander ausgetauscht haben. Ob es scheinbar so eine lapidare Frage, ja, was war am Wochenende oder wie geht's? Das ist einfach cool. Also das funktioniert. Ernährt euch gesund innerlich. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Und das dritte und letzte, verhaltet euch immer mal so, dass man sagt, das ist ja ganz anders, als man es sollte. Eine zweite große Forschungsebene, die hat sich in Krisen gerade nicht mit dem beschäftigt, welche Krisen gibt es, wie kann man die klassifizieren, was sind es für und was weiß ich was, sondern wie in aller Welt haben es Leute geschafft, durch Krisen hindurch gut zu kommen. Für die Neudeutschen unter uns, Resilienzforschung. Seltsames Wort, aber guter Gedanke. Ich konzentriere mich nicht auf die, die sagen, da bin ich, ja, sondern ich lerne von denen, die sagen, das habe ich da gemacht. Und da gibt es sogar 7 Tipps. 7 Säulen, wie komme ich gut durch. Nummer 1, Optimismus. Jetzt sagst du zu Recht, das ist doch irgendwie Veranlagungssache. Und jetzt sagen die tatsächlich, du kannst dich immer wieder für Optimismus entscheiden. Da ist dieses Glas, das muss man halt jetzt wieder mal nehmen, gell? Da ist dieses Glas auf dem Tisch. Was ist es denn jetzt, dieses Glas, wenn da Mineralwasser drin ist? Ist es halb leer oder ist es halb voll? Oder muss man auch ganz klar sagen, da bringe ich schon diesen adventlichen Gedanken ein, dass in Psalm 23 sagt, mein Becher fließt über. Und der Advent ist ja der Moment, dass ich das Glas halb voll oder leer sehe. Aber auch wenn ich es nicht sehe, ich erwarten kann, dass Gott, dass Jesus mein Leben erfüllt. Optimismus. Das zweite ist Akzeptanz. Da kannst du dich ja abarbeiten an Dingen, die sich nicht ändern werden. Und du kannst dich aufregen drüber. Aber sieh einen Moment zu umarmen und zu sagen, das ist jetzt wahr. Im Blick auf diese politische Situation werden wir vor dem 23. Februar und vielleicht auch danach nicht gleich keine Klarheit haben. Wir müssen das überbrücken. Dritte, Lösungsorientierung. Die beliebtesten Fragen in Gremien, aber ich glaube auch in Familien, bei entsprechenden Mittagstischen ist, wer ist schuld, wer hat Recht? Wenn ihr mal für einen Moment die Fragestellung und Beantwortung dieser 2 Fragen weglasst und überlegt, was machen wir jetzt? Das ist resilient. Noch eins, das ist sehr, sehr, sehr schwer, raus aus der Opferrolle. Ich meine, du kannst dir, das ist keine Frage für die entsprechenden Dinge, die gerade in der KS1 laufen, kannst du allen Lehrerinnen und Lehrern dieser Welt zu Recht die Schuld geben. Das ist kein Problem. Die Frage ist aber, was kann ich jetzt unter den Bedingungen, die sind, tun, anstatt ich bin das Opfer von allen. Dann ein 5. bereits, vernetze dich mit denen, die den Move haben. Kennen Sie das, dass es so Momente gibt, da bist du in einer Runde mit anderen und es zieht dich selber nochmal so richtig runter und du diskutierst alle Probleme dieser Welt? Okay, aber wo sind welche, die auch etwas anpacken, die mit dem, was jetzt gerade möglich ist, so umgehen, dass sie dich ein Stück mitnehmen? Und die gibt's, vernetze dich mit ihnen, denn dann könnt ihr alle auch wieder miteinander Seelsorge treiben an denen, die es nicht schaffen. Das nächste ist noch eine positive Zukunftsplanung. Was habt ihr euch für den Advent noch vorgenommen? Und damit meine ich nicht, nimm dir so viel vor, dass du auf jeden Fall drunter durchgehst, sondern nimm dir realistisch etwas Gutes vor. Ich möchte noch einmal diese Freundin besuchen, bevor es Heiligabend wird. Oder. Ach Mensch, jetzt im Advent, ich guck doch mal, dass ich den Podcast noch höre. Mein Lieblingspodcast. Vielleicht neben Bügeln oder was auch immer. Es gibt positive Zukunftsmöglichkeiten. Und das Letzte, das hat mich sehr überrascht bei Resilienz, das Letzte ist Selbstreflexion. Also denk mal immer wieder drüber nach, wie bin ich eigentlich? Und wenn du den Eindruck hast, das verstehe ich gar nicht, lass dir ein Feedback von jemand anders geben. Crossline, ich gebe dir ein Feedback. Das ist schon unfassbar, dass ihr ganz regelmäßig über Jahre und Jahrzehnte so ein Format fasst. Und jetzt macht nur noch eins, nämlich alle unter 18, die heute da sind, die lasst nicht raus immer mal, ohne dass sie euch sagen, was heute gut und was heute vor allem auch besser zu machen gewesen wäre. Weil in unserer Generation weiß man das so ziemlich genau, Babyboomer wissen zu genau, was richtig ist. Aber diese Generation, die hat für uns noch mal was zu sagen, was wir nun gar nicht selber wissen. Ich krieg die Kurve. Gehen wir noch mal für einen Moment in Matthäus 24, denn da gibt's auch einen hervorragenden Rat, wie wir die Kurve kriegen. Ich sage folgendes Zitat. Wer bis ans Ende wartet, wird gerettet. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Das ist das Resilienzszenarium von Matthäus 24. Ich lege es für uns kurz aus. Das erste ist, und das ist für Advent nun mal typisch und das wird nicht aufhören, das ist das Warten. Du denkst ja immer, bestimmte Dinge müssten sich auch final lösen. In unserem Leben lösen sich viele, viele Dinge nicht final. Der Advent zeigt uns das, dass der Moment, dann trotzdem dran zu bleiben und auf das Nicht-Erwartbare trotzdem zu hoffen und nicht zu denken, dass der Sankt-Nimmerleins-Tag, das geschieht nie, dass das uns stark macht im Advent. Warten, warten, warten. Geduld, Geduld, Geduld. Das nächste, es geht auf Rettung zu. Der wird gerettet. Damit ist nicht nur selbstverständlich auch Weihnachten gemeint. Da kommt der Retter der Welt, auf den warten wir. Sondern damit ist auch das Finale dieser ganzen Welt gemeint. Diese Welt driftet nicht ins Chaos. Egal, was Leute sagen, sondern sie geht auf Rettung zu. Es wird gepredigt werden, das Evangelium. Das ist ja ein seltsamer Begriff. Jesus wird es mal sagen, also erzählt es auch weiter als Befehl, aber hier ist es gar nicht als Befehl. Sondern im Advent bringt mir Resilienz, dass ich klar weiß, Gott selber bleibt für sein Evangelium verantwortlich. Denn immer in der Bibel, wenn von Gott erzählt wird, ohne dass sein Name genannt werden soll, dann wird diese Form, wir nennen sie die Passivform, verwendet. Es wird gepredigt, passiv, Gott verkündigt das Evangelium auf der ganzen Welt. Er garantiert es. Er garantiert es in Steinheim, in Großbottwar, in Kleinbottwar, in was weiß ich was. Er sorgt dafür, dass dieses Evangelium läuft, hier und weltweit. Das ist das finale Szenarium des Advent. Und deswegen muss ich auch als Prälat nicht versuchen, diese ganze Kirche zu heben. Die wird sich in ihrer Form, in ihrer Struktur massiv verändern. Aber eins ist völlig klar, das Evangelium wird laufen bis zum letzten Tag. Ich krieg die Krise, ich krieg die Kurve und jetzt noch ein adventliches Wort zum Schluss. Ich krieg die Kraft. Denn das brauchen wir. Das braucht ihr für die nächsten Tage. Das brauchen wir alle in unseren Zeiten. Ich habe es diesmal mit einem adventlichen Wort aus Jesaja 40, wo die Leute unglaublich in Schwierigkeiten standen und danach gewartet haben. Was kommt denn jetzt tatsächlich und bringt uns die Lösung? Da steht in Vers 30 und 31. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen. Das wäre, ich krieg die Krise. Also nicht nur die Älteren, alle. Aber die auf den Herrn harren, da sind wir wieder. Da ist das Warten wieder als die Grundkonstante im Advent. Es gilt und darin liegt Verheißung, warten, warten, warten. Und dann kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Was dahinter steckt, kann es euch nicht im Einzelnen entfalten, aber das Bild ist deutlich im Alten Testament, Jesaja 40. Das Warten wird hier mit einer gespannten Schnur verglichen. Du entscheidest dich immer wieder neu, diese Schnur zu spannen. Hat jemand von euch schon mal im harten Wind Drachen fliegen lassen? Das ist eines der entscheidenden Momente. Wenn das Ding nicht mehr, wenn es durchzieht, dann. Wenn die Schnur gespannt bleibt, dann. Und da ist es überhaupt nicht entscheidend, von welcher Seite der Wind kommt. Vielleicht habt ihr manchmal im Leben die Idee oder auch den Eindruck, der kommt von hinten. Und manchmal haben wir richtig, richtig Gegenwind. Beim Segeln und beim Drachenfliegen ist das völlig uninteressant. Entscheidend ist, wie wir die Schnur spannen oder die Segel setzen. Und das heißt Advent. Advent, spann die Schnur. Entscheide dich immer wieder neu, wirklich intensiv dran zu sein und nach Gott zu fragen. Das zweite, Kraft kriegen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Nicht wir holen sie uns, wir schöpfen, wir, sondern wir kriegen solche Kraftorte, in denen die Kraft uns zufließt, die gibt es. Ich wünsche so sehr, dass heute Morgen keine und keiner von uns aus dem Gottesdienst rauskommt, ohne nicht an einer Stelle die Kraft zu bekommen, einfach zu kriegen, im Advent neu zu warten und neu zu hoffen. Und das dritte und letzte, Flügel ausbreiten. Die fahren auf mit Flügeln wie Adler. Ich muss geschwind das Negativbeispiel machen, obwohl man das ja nicht sollte. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat ein Maskottchen. Das ist Attila. Attila der Adler. Ihr müsst mal gucken, was Attila alles kann. Der hat nämlich während des ganzen Spiels auf dem rechten Arm seines Chefs zu sitzen. Dabei ist er noch mit einer Kette entsprechend verbunden. Der darf auf gar keinen Fall fliegen. Und ihr habt diesen Auftrag nicht. Ihr müsst nicht flügellahm da sitzen, sondern die Kraft Gottes ist da und wir breiten die Flügel aus und fahren auf mit Flügeln wie Adler und sind und wir merken, dass der Wind uns trägt. Ich wünsche uns, dass wir die inneren Flügel weit ausbreiten. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel, das mir ganz, ganz tief gegangen ist und das euch vielleicht auch hilft, eure Krisen ein Stück in einem anderen Licht zu sehen. Denn Crossliner, wir haben Krisen, aber wir können die Kurve kriegen und die Kraft, das alles im Advent zu bestehen. Es war zu Covid-Zeiten, miese Zeiten. Und wir haben als Kirchengemeinde überlegt, was machen wir? Und ich hatte schon immer wieder auch in diesen Zeiten, in denen alles down war, ein Lied, das mich ganz besonders berührt und angesprochen hat. Menschen haben, das gab es ja damals über die Kacheln, gell? Vielleicht erinnert ihr euch noch, aus verschiedensten Zusammenhängen dann auch miteinander online Lieder eingeübt und performt. Eines davon, das mich sehr beeindruckt hat, war total lapidar, ich werde es euch nachher zusprechen, der Segen. The blessing. Es war einfach nur das Wort des sogenannten, der Herr segne euch und, ja. Und dieses Lied, The blessing, hat mich wirklich immer wieder begleitet, mir immer wieder Kraft gegeben. Und dann haben wir dort, wo ich Pfarrer war, dann auch in diesen ganzen Dingen einfach versucht, kreativ zu sein. Wir haben dann Kinogottesdienste, also so Open-Air-Kinogottesdienste, alles Mögliche gemacht, um den Abstand zu wahren. Und dann hatten wir auch die Outbreak-Band da und die haben dann alles Mögliche gespielt und es war wirklich berührend. Und dann ganz zum Ende, wir hielten Abstand und all das haben sie gesagt, noch ein Lied. Noch ein Lied. Und dann haben sie alle Instrumente beiseite gelegt. Und dann hat einer die Gitarre genommen. Und dann haben sie The Blessing gesungen. Und wir alle unten, wir standen ja jede Menge voneinander weg und haben das alles bestimmt auch korrekt gemacht. Aber wir waren einfach, und ich zuallererst, zutiefst angerührt. Wir sind aufgefahren mit Flügeln wie Adler in dem Moment, weil wir gewusst haben, mitten in dieser Krise ist Gott mit seinem Segen da. Ich krieg die Kraft und ich fahre auf. Und Neues beginnt im Advent. Amen.